Jung, talentiert, schwarz. 1957 vollendete Lorraine A Raisin in the Sun, was das erste am Broadway aufgeführte Stück werden sollte, bei dem die Drehbuchautorin, der Regisseur und der Großteil der Besetzung Schwarze waren. Daraufhin wurde Lorraine auch die erste schwarze Drehbuchschreiberin und die jüngste Preisträgerin, die je den New York Drama Critics Circle Award gewann. Habt ihr irgendwas davon gewusst? Vermutlich nicht, denn die Geschichtsschreibung hasst Lesben, schwarze Lesben und erfolgreiche schwarze Lesben. Jetzt kommt bestimmt wieder irgend so ein Langweiler daher und gibt seinen Senf dazu. Ihr wisst schon, sowas wie: Wen kümmert's, dass sie schwarz war? Ich sehe keine Hautfarben. Ich sehe nur Menschen. Mir reicht's mit dieser ewigen positiven Diskriminierung. Bla, bla, bla. Vielleicht sollte derjenige erstmal im segregierten Chicago aufwachsen, dabei zusehen, wie der eigene Vater völlig ausbrennt im Kampf gegen die Rechtsklagen der weißen NachbarInnen und dann versuchen, ein Theaterstück darüber zu schreiben. Gar nicht so leicht, wie es aussieht. Stimmt's? Und falls Lorraine tatsächlich lesbisch war, wäre sie zudem die erste schwarze Lesbe, die den New York Drama Critics Circle Award gewann. Etwas, was ich, ebenso wie Tausende, vielleicht Millionen anderer, für fucking nochmal erwähnenswert halte. Lorraine und ihr Ehemann ließen sich letztlich scheiden, woraufhin sie sich zunehmend in der queeren Untergrundszene bewegte und mit anderen lesbischen Schriftstellerinnen abhing, darunter Louise Fitzhugh, Eve Ward und Patricia Highsmith. Die meisten dieser Frauen waren weiß, sodass Lorraine oft die einzige Schwarze im Raum war. Um diese Zeit herum lernte Lorraine auch den schwarzen Autor und Bürgerrechtsaktivisten James Baldwin kennen. Die beiden freundeten sich eng an, und Lorraine stellte James viele ihrer lesbischen Freundinnen vor, wodurch ihre weiße Lesbenszene mit ihrem schwarzen intellektuellen Kreis in Kontakt kam. Aus dem DOP waren derweil Zweigstellen hervorgegangen. Nicht nur gab es regelmäßige Treffen in San Francisco, sondern auch in New York City. Dell und Phyllis hatten die lesbische Aktivistin Barbara Gittings rekrutiert, um den neuen New Yorker Ableger aufzubauen. Und das, obwohl Barbara den Namen Daughters of Bilitis zuvor als unpraktisch, unaussprechlich und im Grunde genommen scheiße gebrandmarkt hatte. Naja, sie hat nicht ganz Unrecht, oder? Barbara organisierte monatliche DOP-Treffen mit GastrednerInnen, etwa ÄrztInnen, PsychiaterInnen, MinisterInnen und AnwältInnen. Diese ReferentInnen legten dann wohlwollend ihre Ansichten zu Homosexualität dar und gaben oft ungefragt ihre Meinungen, Ratschläge und Heilmethoden zum Besten. Manches ändert sich eben nie. Anfangs fand Barbara es toll, dass so kluge und interessante Leute mit vollen Terminkalendern sich die Zeit nahmen, um über die missliche Lage der Lesbe zu sprechen. Doch nach einer Weile fiel Barbara auf, dass das, was sie erzählten, ziemlicher Bullshit war. Und bald schon beschloss sie, dass nur queere Frauen qualifiziert genug waren, über queere Angelegenheiten zu reden. Was du nicht sagst. 1963 übernahm Barbara die redaktionelle Leitung von The Ladder. Obwohl sie dankbar war, dass solch eine Zeitschrift überhaupt existierte, hasste sie es, dass darin immer noch das Wort Variante für Lesbe verwendet wurde. Barbara fand auch, dass es die Gesellschaft war, die sich ändern und Lesben als gleichberechtigt anerkennen sollte, anstatt Lesben dazu aufzufordern, nicht mehr mit Flanellhemden, ölverschmierten Westen und Fokuhila-Frisuren herumzulaufen. Dell und Phyllis mochten Barbaras militanten Ansatz nicht und wollten lieber, dass das Blatt unpolitisch blieb. Langweilig. Doch wie Barbara nun mal war, entschied sie sich dagegen und nahm zahlreiche Änderungen an der Zeitschrift vor. Etwa indem sie die seltsamen Zeichnungen auf dem Deckblatt durch Fotos von echten Lesben ersetzte. Das nenne ich mal Fortschritt. Außerdem setzte sie die Unterüberschrift A Lesbian Review in dicken, fetten Lettern unter den Titel. Nicht lange nachdem Barbara Herausgeberin geworden war, wurde bei Lorraine Hansberry Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Sie starb mit gerade einmal 34. Lorraines sexuelle Identität blieb lange verborgen, vor allem weil ihr Ex-Mann sämtliche Dokumente in ihrem Nachlass, aus denen ihre Vorliebe für Frauen hervorging, zurückhielt. Ach, Lorraine, Du warst heilfroh, dass es The Ladder gab. Ich, wir alle, sind heilfroh, dass es dich gab. 1972 wechselte bei The Ladder erneut die Leitung. Diesmal mit einer anderen Barbara als Herausgeberin. Schon wieder diese Namenshäufung. Steckt dahinter ein System? Würde ich mehr Pussys abkriegen, wenn ich Anne, Mary oder Barbara hieße? Barbara Greer, genau wie Barbara Gittings, sprach sich für eine feministischere Haltung des Blatts aus. Mutig strich sie kurzerhand das Wort Lesbe vom Cover, um mehr Frauen anzusprechen. Sie rückte auch weiter von der assimilierenden Haltung von Dell und Phyllis ab und fügte 20 Seiten zu den Themen Feminismus und queerer Feminismus hinzu. Die Abozahlen verdreifachten sich daraufhin. Das widersprach erneut der ursprünglichen Idee von Dell und Phyllis, woraufhin sich die Dob und letztlich auch die Zeitung auflösten. The Ladder wurde 1972 eingestellt. Barbara Gittings fuhr mit ihrer Mission fort, ein positiveres und konstruktiveres Bild von Homosexualität zu zeichnen. Sie durchstöberte Bibliotheken und Second-Hand-Buchhandlungen auf der verzweifelten Suche nach historischen Lesben, die nicht depressiv waren. Na, dann viel Glück. Barbara kam nur langsam voran, weil in der Vergangenheit offenbar keine Lesben existierten, bis die Lesbian Herstory Archives daherkamen und das Gegenteil bewiesen. Geschichte? Sie haben zusammen gelebt, zusammen gegessen, zusammen geschlafen und Sex miteinander gehabt. HistorikerInnen? Also waren sie MitbewohnerInnen? The Lesbian Herstory Archives wurden eingerichtet, um lesbische Geschichte zu dokumentieren. Die Archive enthalten eine Fülle von Briefen, Fotografien und Literatur sowie jeden kleineren oder größeren Beweis, dass Lesben schon immer existierten. Die Sammlung war ursprünglich in der New Yorker Wohnung der Mitbegründerin Joan Nestle angesiedelt, aber im Laufe der Jahre kam immer mehr Material hinzu und schon bald war das Apartment zu klein. Joan Nestle war in New York aufgewachsen und wohl bekannt in der Lesbenszene. In den frühen 1970er Jahren begegnete sie Mabel Hampton, die nach Harlem in New York gezogen war, nachdem sie ihre Eltern früh verloren hatte. Mabel war während der Harlem-Renaissance als Tänzerin in vielen Produktionen mit einem rein schwarzen Cast aufgetreten. Als die Harlem-Renaissance zu Ende ging, fand Mabel eine Anstellung als Haushälterin. Und zwar, wie der Zufall es wollte, ausgerechnet im Haus von Joan Nestle. Die beiden schlossen sofort Freundschaft und arbeiteten zusammen daran, die Lesbian Herstory Archives zu einem Erfolg zu machen. Das Archiv enthielt sogar Teile von Mabels Sammlung lesbischer Groschenhefte. Genau wie Joan engagierte sich Mabel für die Rechte von Homosexuellen und nahm Zeit ihres Lebens an jedem Pride March teil. Sie war so bekannt in der Community, dass sie bei einem Gay Pride March in New York zum Grand Marshal, zum Großmarschall gekürt wurde. Ja, das gibt's. Und erhielt später eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk von der National Coalition of Black Lesbians and Gays. Bevor sie 1989 mit 87 Jahren starb, sagte Mabel einmal: Ich, Mabel Hampton, bin mein ganzes Leben lang Lesbe gewesen. 82 Jahre lang. Und ich bin stolz auf mich und meinesgleichen. Ich wünschte, meine Leute wären in diesem Land und überall auf der Welt frei. Meine queeren Leute und meine schwarzen Leute. Die Lesbian Herstory Archives werden noch immer von Engagierten aktiv mit Leben und Lesben gefüllt und befinden sich seit 1973 in einem eigenen Gebäude in Brooklyn. Man kann das Archiv jederzeit besuchen und sich selbst davon überzeugen, dass Lesben sehr wohl in der Vergangenheit existierten, ein eigenes Leben führten und glücklich waren. Jede dachte, ich bin die Einzige. Del Martin. Del und Phyllis blieben der lesbischen Community ihr ganzes Leben lang eng verbunden und gehörten 2004 zu den ersten gleichgeschlechtlichen Paaren, die in San Francisco heirateten. Leider wurde die Homo-Ehe später vom kalifornischen Supreme Court für ungültig erklärt. Also heirateten sie 4 Jahre später einfach nochmal, nachdem der kalifornische Supreme Court die Homo-Ehe zum zweiten Mal legalisierte. Überhaupt nicht verwirrend. Dell starb 2 Monate später. Phyllis lebte noch bis 2020. Barbara Greer kämpfte ebenfalls weiterhin für lesbische Sichtbarkeit und schuf während ihrer Zeit bei The Ladder die weltberühmte Bibliografie »Die Lesbe in der Literatur«. Diese beinhaltet ein eigenes Bewertungssystem für lesbische Literatur, das heute unter dem Namen Greer Ratings bekannt ist. Mittels eines Buchstabenrankings bewertete sie, wie prominent lesbische Themen und Figuren vorkamen und mittels Sternchen, wie sie dargestellt wurden. Ein Beispiel. Ein A-Sternchen-Sternchen-Sternchen beinhaltet lesbische Figuren, die glaubwürdig und leidenschaftlich dargestellt werden. Ein A ohne Sternchen beinhaltet lesbische Protagonistinnen, aber mit mieser Darstellung. B oder C haben lesbische Nebenhandlungen, aber entweder in Form von verkappten Lesben oder nur in Andeutungen. Die letzte und fabelhafteste Kategorie aber war Literatur vorbehalten, die nur den männlichen Blick bediente und mit T wie Trash bewertet wurde. Und wie man sich denken kann, gab und gibt es davon jede Menge. Barbara gründete später den Nayad Verlag und verbrachte den Rest ihres Lebens damit, Bücher für Frauen zu veröffentlichen, die sich selten in der Literatur wiederfanden. Etwa Lesbian Nuns, Breaking Silence, 1985, das in Boston untersagt und von der katholischen Kirche verurteilt wurde. 1970 trat Barbara Gittings dann zusammen mit 6 anderen geouteten Lesben im Fernsehen auf. Die Sapphic Seven gehörten zu den ersten offen lesbischen Frauen, die in den USA im Fernsehen zu sehen waren, und hielten nicht nur ihr Gesicht in die Kameras der Nation, sondern taten dies auch noch mit Stolz. Vor ihrem Tod 2007 sagte Barbara einmal rückblickend über ihr Leben als Aktivistin: »Als Jugendliche musste ich ganz allein damit kämpfen, herauszufinden, wer ich war und was es hieß, gay zu sein. Nun habe ich 48 Jahre lang das Vergnügen gehabt, mit anderen queeren Leuten aus dem ganzen Land zusammen daran zu arbeiten, uns die Frömmler vom Hals zu halten, die Hemmschwellen fürs Outing zu senken, die Vorurteile aus den Herzen und Köpfen zu kriegen und zu zeigen, dass queere Liebe gut für uns und auch für den Rest der Welt ist. Das ist harte Arbeit, aber sie ist enorm wichtig und dankbar und oft macht es großen Spaß.« Sie hat recht. Das macht es.